heute hier im Raum zu haben und sich vorzustellen, wie ihr zu Hause auf eurer Couch sitzt und wie hier zuschaut. Und deswegen habe ich gedacht, ich versuche mal euch hier ein bisschen mit hineinzunehmen in dieses Predigtgeschehen. Und ich habe mir einen kleinen Quiz heute Morgen ausgedacht. Und am liebsten würde ich natürlich danach nach dem Quiz an die Gewinner Geschenke verteilen. Das geht aber jetzt natürlich nicht, weil ihr seid ja nicht da. Deswegen müsst ihr jetzt unter euch ausmachen zu Hause, wer wem was gibt. Also der Verlierer natürlich dem Gewinner üblicherweise, aber in Familien teilt man ja auch gerne. Deswegen könnt ihr euch einfach dann auch die Geschenke oder den Preis, den ihr untereinander ausmacht, unter euch aufteilen. Und zwar machen wir ein Ratespiel heute Morgen. Es geht um die 7 Weltwunder der Antike. Und wer jetzt schon sagt, davon habe ich keine Ahnung, für den sieht es schlecht aus. Aber vielleicht wisst ihr ja doch mehr, als euch so im ersten Moment bewusst wird. Und zwar, wir haben 7 Weltwunder der Antike, die werden nacheinander jetzt gezeigt. Und ihr dürft dann immer raten, was das ist. Genau, hier haben wir den ersten. Wer von euch weiß, was für ein Gebäude das ist? Da haben wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Der erste waren die hängenden Gärten von Babylon. Das sind wunderschöne Gärten, die in Babylon angelegt worden sind. Dann haben wir die zweite Sache, das ist folgendes Bild. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das erkennt. Das ist der Koloss von Rhodos. Ich finde, das geht so richtig schön über die Zunge, der Koloss von Rhodos. Genau, dann haben wir das nächste Bild. Ich finde, das ist mit das Schwierigste der 7 Weltwunder. Ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, wie das heißt. Das ist ein Grabmal. Dort wurde jemand begraben. Das ist das Mausoleum von Halikarnassos oder auch Mausoleion genannt. Genau, das war die Nummer 3. Dann kommen wir zum 4. Das kenne ich aus Asterix und Obelix, als sie bei Kleopatra waren. Das ist nämlich der Leuchtturm von Alexandria. Als nächstes kommt etwas, ich denke, das kennen doch wohl die meisten. Das sind die Pyramiden von Gizeh. Ich glaube, die haben die meisten schon gesehen. Die gibt es nämlich im Vergleich zu vielen anderen der 7 Weltwunder heute noch zu besichtigen. Und als nächstes kommt Nummer 6. Was ist das? Ich würde sagen, dass es irgendwie Zeus ist, kann man erkennen. Aber wie genau die heißt, ist schwierig. Und zwar, diese Statue heißt die Zeus-Statue des Phidias. Und last but not least haben wir noch ein letztes Gebäude, und zwar das Gebäude hier. Wer von euch weiß, was das Gebäude ist? Das ist der Tempel der Artemis in Ephesus oder auch Artemision von Ephesus genannt. Und über diesen Tempel wollen wir uns mal ein wenig unterhalten. Und zwar, es hat mal jemand gesagt, der hieß Antipater von Sidon. Er hat gesagt, ich habe die Wände des uneinnehmbaren Babylons, auf denen Wagen Rennen fahren, bewundert und war erstaunt von Zeus auf den Ufern des Alpheus. Ich habe die hängenden Gärten gesehen und den Koloss von Helios, die großen künstlichen Berge der hohen Pyramiden und das gigantische Grab des Mausolos. Aber als ich das heilige Haus der Artemis sah, das zu den Wolken thront, wurden die anderen in den Schatten gestellt. Denn die Sonne sucht bisher ihresgleichen, wenn sie außerhalb des Olymp scheint. Das ist ein Zitat von Antipater von Sidon. In dem Zitat erzählt er, wie er die ganze antike Welt bereist ist, wie er etliche Wunder, die Menschen gebaut haben, gesehen hat. Und zum Schluss sagt er, das Größte aber, was ich jemals gesehen habe, ist dieser Tempel der Artemis in Ephesus. Und dieser Tempel war nicht nur ein Tempel, wo man Gott verehrt hat, also in dem Fall die Artemis verehrt hat, sondern es war auch eine Bank. Dort wurden enorme Mengen an Geld gelagert. Die ganze Region um Ephesus herum hat ihr Geld in diesem Tempel gelagert. Und dieser Tempel, der war nicht klein. Der war 4-mal so groß wie die Akropolis in Athen. Das war also ein gigantischer Bau. Und warum war das so gigantisch? Ganz einfach. Weil damals in der Antike hat man geglaubt, dass die Größe eines Tempels die Größe des Gottes widerspiegelt. Wenn also eine Stadt oder eine Bevölkerung gesagt hat, wir haben ein enorm großen, mächtigen Gott. Dann haben sie ihm das Größte gebaut, was sie sich nur vorstellen könnten und irgendwie bauen konnten. Und interessant ist, dass dieser Tempel der Artemis auch in der Bibel eine Rolle spielt. Das wusste ich bis vor kurzem gar nicht. Das ist mir so richtig erst eingefallen. Und zwar ist Paulus mal in der Region von Ephesus unterwegs. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 19. Und wie es für Paulus üblich war, hat er gepredigt von Jesus, dem Messias, der in diese Welt gekommen ist, der von dem einzig wahren, der Sohn ist von dem einzig wahren Gott und dass Gott sich in Jesus offenbart hat. Und Paulus predigt auch, dass alle anderen handgemachten Götter und Götzen keine richtigen Götter sind. Und es hat zur Folge, dass die Menschen immer mehr an Jesus geglaubt haben und immer weniger Götzen und Götter gekauft haben. Und das hat in Ephesus dazu geführt, dass es einen Aufstand gab, weil manche Menschen, die diesen Götzen verkauft haben, gesagt haben, dieser Paulus, der nimmt uns unser Einkommen weg. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 19, ab Vers 21. Und ich möchte euch da ein paar Verse daraus vorlesen. Und zwar steht in Vers 29, die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Alle stürmten ins Theater und sie schleppten die Mazedonier Gaius und Aritarch, Reisegefährten des Paulus, mit sich. Und dann in Vers 32, dort schrien die einen dies, die anderen das. Denn in der Versammlung herrschte ein großes Durcheinander und die meisten wussten überhaupt gar nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Also ein paar haben da angefangen, einen Aufstand anzuzetteln, weil sie unzufrieden waren mit dem, was Paulus gepredigt hat. Und alle kamen zusammen in den Tempel, sondern ins Theater und schrien durcheinander. Und dann schicken die Juden einen Alexander nach vorne und die Menge gibt ihm auch Hinweise, was er jetzt sagen soll, worum es hier geht. Es ist total verrückt, was da los ist. Und dann hebt Alexander die Hand, um vor dem Volk zu sprechen und eine Verteidigungsrede zu halten. Und dann lesen wir in Vers 34, doch als die Menge in Ephesus merkte, dass dieser Mann, dieser Alexander, ein Jude war, schrien sie fast 2 Stunden lang. Wie aus einem Mund. Das muss man sich mal geben. Eben war das eine Menge von ein paar tausend Leute wahrscheinlich, die irgendwas durcheinander geschrien haben. Und dann kommt auf einmal ein Jude nach vorne. Und auf einmal sind sich alle einig und sie schreien alle das Gleiche. Und was schreien sie? Sie schreien, groß ist die Artemis der Epheser. Groß ist die Artemis der Epheser. Groß ist die Artemis der Epheser. Und das 2 Stunden lang. Und dann kommt der Stadtschreiber nach vorne, indem er sagt, Männer von Ephesus, wer wüsste nicht, dass die Stadt der Epheser, die Tempelhüterin der großen Artemis und ihres vom Himmel gefallenen Bildes ist. Dies ist unbestreitbar. Es ist kein Zweifel daran, dass in Ephesus die Artemis verehrt wird. Da kann keiner was dran ändern. Also müsst ihr Ruhe bewahren und dürft nichts Unüberlegtes tun. Man erkennt an diesen Versen ganz gut, dass dieser Tempel der Artemis und die Verehrung von Artemis im Mittelpunkt des Lebens eines jeden Epheser war. Die ganze Bevölkerung hat diese Artemis verehrt. Es war der ganze Stolz dieser Bevölkerung, wie vielleicht bei uns heutzutage Individualismus oder Pluralismus oder Relativismus, dass jeder sagen darf, was er will und keiner dem anderen auf die Füße treten darf. Oder auch vielleicht auch Demokratie, unser ganzer Stolz. Und mit dieser Erfahrung im Kopf schreibt Paulus einige Jahre später den Epheserbrief. Er hat vor Augen eine Gemeinde, die sich vielleicht klein fühlt, vielleicht unbedeutend, vielleicht machtlos im Vergleich zu dem Riesenkult der Artemis, im Vergleich zu der ganzen Bevölkerung, die einmütig schreit, groß ist der Epheser, Artemis der Epheser. Diese Gemeinde hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, dass die Artemis mehr Macht hat als den Gott, den sie verehrt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, wie da Zweifel entstanden sind in dem Herzen der Gemeinde. Wie sie gedacht haben, sind wir überhaupt am richtigen Gott dran oder ist die Artemis der Epheser vielleicht nicht doch eine Option? Und selbst wenn sie standhaft geblieben sind, glaube ich, oder kann ich mir gut vorstellen, dass sie innerlich resigniert haben und gesagt haben, ja gut, wir als kleine Gemeinde hier in Ephesus, was können wir schon ausrichten im Vergleich zu diesem riesengroßen Tempel und einer ganzen Bevölkerung, die 2 Stunden lang auf dem Theaterplatz schreit, groß ist die Artemis der Epheser. Und auch persönlich kenne ich das gut, ich frage mich oft, wo hat Kirche Einfluss in der Stadt? Wo ist die Relevanz von Kirche in unserer Gesellschaft? Und jetzt auch während der Corona-Zeit, ist Kirche überhaupt systemrelevant? Aber auch in meinem persönlichen Leben frage ich mich das. Und frage mich, habe ich mehr Einfluss auf meine Umwelt oder hat meine Umwelt mehr Einfluss auf mich? Ist meine Menschenfurcht manchmal doch größer als meine Gottesfurcht? Ich sehe, wie weltliche Prinzipien, die man in irgendwelchen Büchern liest, funktioniert. Oder dann lese ich in der Bibel und frage mich, wo funktionieren diese Prinzipien? Warum sehe ich so wenig, wie diese Prinzipien in der Bibel in meinem Alltag funktionieren? Und vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, du denkst an Gemeinde und hast das Gefühl, Gemeinde ist so klein. Die Welt da draußen, die ist so groß und so stark, aber Gemeinde ist so klein. Und du fragst dich, was kann ich schon mit meiner Kleingruppe in dieser Welt schon Großes tun? Und vielleicht geht es dir aber auch manchmal selbst so, dass du denkst, es ist alles zu viel. Ich habe keine Kraft. Ich habe nicht den Mut, zu meinem Glauben zu stehen und so zu leben. Ich fühle mich so alleine. Und ich glaube, dass der Teufel uns immer wieder einredet. Die Welt da draußen ist so groß. Die ist so mächtig und so stark. Was kann ich als kleiner Christ das schon groß tun? Und genau dort spricht Paulus mit dem Epheserbrief hinein. Es ist ein Brief der Ermutigung und der praktischen Tipps. Wir wollen uns heute Morgen gemeinsam das erste Kapitel vom Epheserbrief anschauen. Und ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, um den ganzen Epheserbrief anzuschauen, denn da steht noch so viel mehr Geniales drin. Aber leider müssen wir uns auf das erste Kapitel heute Morgen beschränken. Aber ich denke, wenn wir das erste Kapitel verstanden haben, dann verstehen wir auch sehr gut den Rest von diesem Brief. Denn Paulus schreibt den Epheserbrief nicht als Brief mit einzelnen Blöcken, mit Wahrheiten, sondern in einem Fluss, in einer Argumentationskette, die er die ganze Zeit folgt. Deswegen steht in Epheser Kapitel 1 nach den einleitenden Versen Folgendes. Ich lade euch gerne ein, eure Bibel aufzuschlagen, damit ihr das Ganze jederzeit vor euch habt, denn unser Platz auf dem Bildschirm ist beschränkt. Deswegen lade ich euch ein, eure Bibel zu nehmen, damit ihr die ganze Zeit wisst, was ich sage und es auch nachprüfen könnt. Und zwar lesen wir dort. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Die da sind, dass er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm sind und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach dem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, alles in ihm, also durch Jesus, in Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten, alles zusammenzufassen in dem Christus. Das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist, in ihm. Vers 11. Und in ihm wurden wir Gott als Erbteil gegeben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sind, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist die Anzahlung auf euer Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preise seiner Herrlichkeit. Ich wünsche, wir hätten Zeit, uns jetzt über jedes einzelne Wort zu unterhalten. Haben wir natürlich nicht, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir verstehen, was Paulus hier in erster Linie argumentiert. Ich denke, was wir als erstes sehen und ziemlich eindeutig ist, ist, dass Paulus hier Gott groß macht. Paulus preist Gott, erzählt von den wundervollen Taten, die Gott in Jesus getan hat. Wie Gott durch Jesus seine Liebe an uns Menschen offenbart. Aber was mindestens genauso interessant ist, ist es, damit Paulus den Lesern in ihrer Identität stärkt. Und ich denke, das ist eine gute Sache, wo wir uns auch da wiederfinden können. Weil ich denke, oft mangelt es uns ein bisschen an der Erkenntnis unserer Identität in Jesus. Weil wir uns oft eben so klein und unbedeutsam fühlen. Dabei steht hier in Vers 3, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. Das heißt, all das Gute, was Gott für uns vorhat, damit sind wir gesegnet. Gott hat nur Gutes für dich vor. Und natürlich wird es irgendwann mal in einem neuen Leben im Himmel in ihrer völligen Erfüllung sichtbar werden. Aber auch schon jetzt und hier dürfen wir Teile davon erleben, wie wir von Gott gesegnet sind. Zwei Punkte dieser Segnung erwähnt Paulus hier konkret. Er sagt einmal, du bist auserwählt worden vor Grundlegung der Welt. Gott hat dich auserwählt, bevor er diese Welt geschaffen hat und hat dich gesehen, da wo du heute bist. Und er hat dich vorherbestimmt zur Sohnschaft, also zum Erben. Du darfst erben all das Gute, was Gott hat. All die guten Sachen, die Gott für uns bereithält, du darfst sie erben. Du bist ein Erbe der Verheißungen Gottes. Und dann geht es weiter und wir haben nicht nur ganz viele geistliche Segnungen, sondern wir haben auch Erlösung durch das Blut Jesu. Das heißt Vergebung für all unsere Sünden und Fehler. Und wir wurden mit hineingenommen in das Geheimnis, das Gott für uns hat, nämlich alles zusammenzufassen. Alles unter eine Sache zu stellen, nämlich unter Jesus. Das heißt, Gott stellt alles unter die Regentschaft, unter die Herrschaft von Jesus. Im Sinne von, Jesus ist der Anfang und das Ende und alles geschieht zu seiner Ehre. Und als würde das nicht reichen, wurden wir Gott als Erben gegeben. Das heißt, Gott hat uns geerbt und dadurch, dass wir als Erben Gott gegeben worden sind, sind wir unterwegs mit ihm und erben all das Gute, was er hat für seine Herrlichkeit. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, es ist alles sehr theoretisch. Deswegen möchte ich für dich nochmal zusammenfassen, was es ganz praktisch für dich bedeutet. Erstens, du lernst hier etwas über dich, über deine Identität. In den Versen 3 bis 6 lernst du, dass du auserwählt und dass du geliebt bist. Aber nicht, weil du so toll wärst, sondern weil Gott so grandios ist. Du hast Vergebung von dem, was in deinem Leben nicht so gut lief. Nicht aufgrund deines eigenen Verdienstes, sondern weil Gott dich bedingungslos liebt. Und das ist die Einzigartigkeit des Christentums. Dass nicht wir Menschen uns so sehr bemühen, Gott zu finden und ihn zu suchen und ihn dann endlich zu erkennen, sondern dass Gott sich durch Jesus uns Menschen offenbart und sagt, mich sehnt es so sehr nach den Menschen, dass ich mich aufmache und die Menschen suche. Und aufgrund dessen können wir auch in Vers 7 bis 12 lesen, dass du ein Erbe bist und Anteil hast an dem Grandiosen, was Gott für uns hat. Nicht, weil du so fähig gewesen wärst und dich so gut qualifiziert hast als Erbe, sondern weil Gott durch Jesus den Weg freigemacht hat. Und das nicht, damit du dich so sehr freuen kannst, sondern weil Gott sich so sehr an dich freut. Es ist die Freude des Schöpfers. Es ist die Freude Gottes an uns Menschen, die Gott dazu gebracht hat, seinen Sohn für uns zu geben. Und drittens lesen wir in den Versen 13 bis 14, dass du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Das heißt, du bist unantastbar. Nichts und niemand kann dich von Gott wegbringen. Das ist so wie ein Brief mit dem Siegel von dem König. Das bietet auf der einen Seite Identität. Jeder, der diesen Brief findet, weiß, dieser Brief kommt von diesem König. Und zweitens bietet das Schutz. Denn jeder, der diesen Brief findet, weiß, dieser Brief kommt von dem König. Und wenn ich jetzt diesen Brief unerlaubt öffne, dann kriege ich Probleme mit dem König. Du bist also beschützt. Du bist also unantastbar für jeden König. Jede feindliche Macht, weil Gott dich versiegelt hat. Aber du lernst nicht nur was über dich, sondern du lernst auch was über Gott, über Gottes Identität. Nämlich die drei Gedanken aus dem Text, die ich gerade genannt habe, die sind alle verbunden mit einem Ziel. Und die aufmerksamen Leser unter euch, die haben vielleicht gesehen, dreimal steht derselbe Teilsatz, nämlich zum Preise seiner Herrlichkeit oder zum Preis seiner Herrlichkeit in Vers 6, 12 und 14. Ziel von all dem, was wir sind, ist die Herrlichkeit Gottes. Jemand hat mal Herrlichkeit definiert als die Fähigkeit, Genuss hervorzurufen. Zum Beispiel, wenn wir ein Musikstück anhören, das richtig schön in unseren Augen klingt, dann sagen wir, oh, wie herrlich ist das? Warum? Weil es Genuss in unseren Augen hervorruft. Oder wenn wir ein Produkt sehen, das wundervoll designt ist, wo alles zusammenpasst, wo jeder Knopf an der richtigen Stelle ist, dass alles perfekt zusammenläuft, dann sagen wir, wie wunderbar und wie herrlich ist dieses Produkt. Oder wenn wir etwas Leckeres essen oder was Leckeres trinken, dann sagen wir, es ist herrlich, es schmeckt einfach herrlich. Aber Gott ruft nicht nur Herrlichkeit hervor, sondern Gott ist Herrlichkeit. Das heißt, alles geschieht zum Genuss und aus dem Genuss Gottes. Und ähnlich geht es dann auch in den nächsten Versen weiter. Epheser 1, Verse 15 bis 23. Dort lesen wir, deshalb höre auch ich, Paulus, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Vers 20, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zur Rechten in die Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt, jede Macht, jede Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen Zeitalter genannt wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Wir lesen hier von Paulus, der ein Gebet spricht. Der betet für diese Leser in Ephesus und der betet, dass den Sachen immer deutlicher wird. Und zwei Sachen sind ihm in diesen Versen besonders wichtig, nämlich erstens die Macht Gottes in den Versen 18 und 19. Er schreibt oder er wünscht sich, dass seine Leser erkennen den Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Hier haben wir wieder dieses Wort Reichtum der Herrlichkeit zum Genuss Gottes, zum Reichtum des Genuss Gottes. Und dann in Vers 19 wird es total verrückt. Dort lesen wir von der überragenden Größe seiner Kraft, die an uns Gläubigen wirksam wird. Dieses Wort überragende Größe, das hört sich im Deutschen schon so komisch, so suspekt an, so als wäre da irgendwas dahinter. Und ich finde, man merkt so richtig, wie Paulus hier nach Worten ringt, wenn man diesen Vers 19 sucht. Dieses Wort, was für Größe benutzt wird, Megalon, das gibt es im griechischen Neuen Testament nirgendwo anders, nur an dieser einen Stelle. Und es soll beschreiben, wie groß, wie mächtig, wie überragend Gott ist. Paulus fehlen hier regelrecht die Worte, um zu beschreiben, was er eigentlich beschreiben will, um die Größe, die Macht, die Herrlichkeit von Gott zu beschreiben. Und im selben Vers lesen wir dann weiter, dass alles geschieht nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus ist nichts Besseres eingefallen, als hier Synonym an Synonym anzureihen, um die Größe von Gott zu beschreiben. Die Macht seiner Stärke. Hätte auch das eine oder das andere gereicht, die Macht oder die Stärke. Warum die Macht seiner Stärke? Weil einfach Paulus die Worte fehlen, um zu zeigen, dass Gott größer ist als alles andere. Und wenn wir jetzt zurückdenken an den Kontext vom Epheserbrief, an die Epheser, die geschrien haben, 2 Stunden lang auf diesem Theaterplatz, groß ist die Artemis der Epheser. Dann sagt Paulus hier, nein, nicht groß ist die Artemis der Epheser, sondern groß ist der Gott, Schöpfer von Himmel und Erden. Und ich suche nach Worten, um das euch zu erklären. Ich benutze hier Worte, die sonst nie nebeneinander stehen, die man nie miteinander verbindet, um euch zu zeigen, dass ihr keine Angst haben braucht vor den Menschen, die sagen, groß ist die Artemis der Epheser, sondern ihr euch verlassen dürft auf den Gott, Schöpfer von Himmel und Erden, der in Jesus Christus offenbart worden ist. Das versucht Paulus seinen Lesern hier zu erklären. Groß ist der Gott, Schöpfer von Himmel und Erden. Aber das Ganze, das bleibt für Paulus nicht theoretisch. Das bleibt für Paulus nicht so eine theoretische Wahrheit, Gott ist groß und schön. Sondern diese Größe Gottes hat Bedeutung für seine Leser. Und das ist der zweite Punkt, die Bedeutung dieser Macht. Nämlich diese Macht, die in Gott da ist, die wurde sichtbar durch den Tod und durch die Auferstehung Jesu. Denn das ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre das Christentum tot. Aber Jesus ist von den Toten auferstanden, weil die Macht Gottes, die Kraft Gottes, die überragende Größe Gottes Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens, dass wir Errettung haben und ewiges Leben durch dieses Leben, das Jesus in sich trägt. Diese Kraft wird aber nicht nur in der Auferstehung Jesu deutlich, sondern auch im Gemeindebau. Denn wir lesen weiter, dass alles Jesus unterstellt wird. Und dass dann Jesus, dem alles unterstellt worden ist, der Gemeinde gegeben wird als Haupt. Jesus wird der Gemeinde gegeben, damit die Gemeinde in dieser Welt unterwegs sein kann. Das heißt, dass die Gemeinde ein Zeichen ist, der Fülle und der Macht Gottes. Die Gemeinde ist die Repräsentantin der Herrlichkeit Gottes auf Erden. Das heißt, dass die Gemeinde eine besondere Rolle, einen besonderen Platz hat, eine besondere Bestimmung. Und das ist auch das, was im Rest von diesem Epheserbrief sichtbar wird. In diesem ganzen Epheserbrief geht es um die Gemeinde, um den Bau von der Gemeinde, wie Gott sich das gedacht hat. Und wir haben zu Beginn, als wir uns den Tempel der Artemis angeschaut haben, gesehen, dass die Größe des Tempels die Größe des Gottes widerspiegeln soll. Die Größe des Tempels widerspiegelt die Größe des Gottes. Nur jetzt haben wir ein Problem. Der Gott, von dem es hier die Rede ist, er hat kein Gebäude. Warum? Ganz einfach. Was kein Gebäude gibt, das groß genug wäre, um den Schöpfer von Himmel und Erden zu repräsentieren. Denn alles ist ihm unterstellt. Deswegen hat Gott einen neuen Plan, nämlich er benutzt Menschen, die er versammelt als Gemeinde, um seine Herrlichkeit, um seine Größe hier auf Erden zu repräsentieren. Die Gemeinde ist die Repräsentantin der Herrlichkeit Gottes hier auf Erden. Wie? Ganz einfach. Indem wir als Gemeinde durch unsere Worten und Taten auf Jesus hinweisen. Indem wir ihn groß machen durch alles, was wir sagen und alles, was wir tun. Indem wir sagen, groß ist der Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist viel größer als die Artemis der Epheser. Er ist viel größer als alles andere, was wir erleben. Er ist viel größer als jede andere Kraft und Macht und Stärke, der wir hier auf dieser Welt begegnen. Denn Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Ich möchte dir zum Schluss dieser Predigt zwei konkrete Gedanken mitnehmen, was du heute Morgen tun kannst. Und zwar erstens möchte ich dich ermutigen und dir Identität zusprechen. Du bist nicht klein, du bist auch nicht allein und du bist auch nicht unbedeutend. Du bist geliebt und dir ist vergeben. Nicht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern weil Jesus alles für dich getan hat. Und unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust, bist du von Gott befähigt worden. Alles, was du brauchst, ist in dir, weil der Heilige Geist in dir lebt, weil du versiegelt worden bist mit dem Heiligen Geist. Du hast also eine noble Berufung. Du hast eine noble Berufung, die du in dir trägst. Du darfst stolz sein zu Gott zu gehören. Ich möchte dich ermutigen, nicht wie eine kleine graue Maus von dir zu denken, sondern wie ein großer Elefant, der was bewegen kann, weil Gott in ihm ist. Und die zweite Sache, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte, ich möchte dich ermahnen. Du hast nämlich einen Auftrag. Du bist Teil an einem gigantischen Bau. Denn als Gemeinde dürfen wir in Verkündigung und im Vorbild so leben, dass andere, alle Mächte und Gewalten dieser Welt Gott erkennen. Das steht in Epheser Kapitel 3, Vers 10. Und das wird auch im Rest vom Brief klar, dass durch die Verkündigung der Gemeinde und durch das Miteinander in der Gemeinde und den Umgang in den Familien miteinander und den Umgang zwischen Sklaven und ihren Herren in der Gesellschaft sichtbar wird, wer Gott ist und dass Gott größer ist als alles andere. Es ist die Verantwortung des Einzelnen in der Gemeinde, damit die Gesamtheit funktioniert. Denn wenn Kirche Repräsentantin der Herrlichkeit Gottes in der Gesellschaft sein soll, dann müsste jeder von uns Verantwortung übernehmen für diese Kirche. Das heißt, dass du einen unentbehrlichen Teil beitragen kannst für Gottes Plan in dieser Welt. Und dazu möchte ich dich ermutigen, diesen Platz einzunehmen und deinen unentbehrlichen Teil beizutragen. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt nochmal beten und ich möchte dich einladen, vielleicht einen Moment der Stille zu nehmen und zu überlegen, wie denke ich über mich selbst? Fühle ich mich vielleicht manchmal überwältigt von dem, was da draußen passiert? Und sollte ich mir vielleicht nochmal neu bewusst machen, wer eigentlich in mir lebt und was für eine Kraft und Stärke dieser Gott, der in mir lebt, hat? Und wenn du dir bewusst bist, dieser Identität, damit dich ermutigen, geh die nächsten Schritte und bring dich ein. Tu deinen unentbehrlichen Teil bei, damit die Kirche Repräsentantin der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt sein kann. Jesus, ich danke dir heute Morgen, dass wir auf dich schauen dürfen. Dass wir schauen dürfen auf den Gott, der Mensch wurde. Der gekreuzigt worden ist, der gestorben ist, aber nicht, der nicht tot geblieben ist, sondern der auferstanden ist, weil eine überragende Größe in ihm und durch ihn wirksam wurde. Gott, ich danke dir, dass du mit dieser Kraft in uns wohnst, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen, dass wir in ihm versiegelt worden sind und dadurch Kraft und Macht in uns tragen. Ich danke dir, dass wir stark sein dürfen, weil du stark bist. Und ich danke dir, dass du nicht irgendein Tempel gebaut hast, um dich in dieser Welt zu repräsentieren, sondern dass du die Gemeinde berufen hast als Repräsentantin deiner Herrlichkeit. Und ich danke dir, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist und dass alles ihm unterstellt ist und dass wir einfach in diesem Weg, den Jesus für uns gegangen ist, ihm folgen dürfen, Nachfolger sein dürfen und in Wort und Tat seine Liebe verkünden dürfen, Jesus. Dafür danke ich dir heute Morgen. Amen.